Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur Sicherheitslücke. Und unser Podcast heute handelt vom Thema oder über das Thema Virtualisierung. Wir kommen ja in den letzten Sendungen aus dem Umfeld der, was machen wir, wenn Windows 10 jetzt ausläuft? Wie können wir eigentlich überhaupt relativ sichere Betriebssysteme herstellen? Und haben uns dann nochmal überlegt, naja, wie wäre es eigentlich, wenn wir die Sicherheit vom Betriebssystem komplett abstrahieren und in irgendein Virtualisierungsumfeld oder Software stecken? Und damit begrüßen wir euch. Ich bin Volker Skwarek von der HAW Hamburg.
Nina Schwarz vom LSI.
Und Ingo Timm vom DFKI und der Uni Trier.
Und als besonderen Gast haben wir mit dabei Marc Hebbel von der Firma Chainstep. Hallo Marc.
Hi Volker, hallo alle.
Ja, vielen Dank, dass du bereit bist, so ein bisschen über euch und eure Projekte zu erzählen, wobei natürlich keine Projektinterner, sondern mehr so die Frage, wie ihr mit Virtualisierung im Rahmen von Projekten umgegangen seid. Einsteigen wollen wir auch schon gleich mit dem allseits bekannten Thema Docker oder nicht Docker. Sprich, so eine mittlere Virtualisierungsebene, wo man schon irgendwie auf den ganzen Rechnern, die man betreibt, eine eigene Virtualisierungssoftware installieren muss. Allerdings dann eine recht leichtgewichtige, weil Docker nun kein eigenes Betriebssystem mitbringt, sondern quasi auf dem Betriebssystem aufsetzt in der eigenen Docker-Software. Und da gleich mal so an Marc die Frage, inwieweit oder wie lange habt ihr mit Docker gearbeitet, beziehungsweise welche Art von Projekten geht ihr mit Docker an?
Ja, so ich habe persönlich mit Docker gearbeitet, seit es rausgekommen ist fast. So, ich glaube, ich habe nachgeguckt gestern, es ist rausgekommen 2014, das ist ziemlich lange her jetzt. Und fand es sehr nützlich, aber kommen wir dazu gleich. Wie oft benutzen wir das? Wir benutzen das für jede einzelne Projekt im Prinzip, in groß oder klein. So auch privat für Entwicklung, so jeder Entwickler benutzt das für sich selbst auf seinem eigenen Rechner, aber wir benutzen das auch in Produktion für gehostete Software, das die Kunden benutzen.
Hat das bei euch Sicherheitsgründe oder ist das eher so ein bisschen Bequemlichkeit, so nach dem Motto, naja, jeder Rechner hat irgendwie eine eigene Konfiguration und wenn ich die ausblenden will, nehme ich einfach eine standardisierte Umgebung und baue da drin. Also Sicherheit oder Bequemlichkeit?
Beides. Ich meine, klar, für die Bequemlichkeit ist auf jeden Fall der Hauptthema für die private Entwicklung auf seinen privaten Rechner. Sicherheit ist ein großes Thema, wenn man das fängt das an zu hosten auf Kubernetes und für Produktion und so weiter.
Ja. Mhm. Wie geht ihr damit um? Also habt ihr irgendwelche Checklisten, wonach ihr sichere oder ich sag mal irgendwelche Entwicklungsguidelines, Policies, wonach ihr entwickelt und was ihr dann nachher in Docker auch mit implementiert, um das an Kunden dann weiterzugeben? Oder wie funktioniert das bei euch mit der Sicherheit?
Ach, mit der Sicherheit, das ist wirklich für die Produktion. So, wir haben es gibt verschiedene Arten und Weise, wie man sicher sein kann in Docker. Ich springe einfach direkt rein. Erstens, die Software in die Docker-Container oder vielleicht so anfangen. Die Docker-Container, wie man heißt, ist sein eigenes Betriebssystem. Der läuft so in einer Linux-Umgebung und läuft dann auf dem Hauptrechner. Die Software selbst in die Docker-Container muss erstens minimal sein und auch quasi sauber sein von irgendwelchen Viren oder sowas. So, sicherheitsweise, wenn man Standardsoftware benutzt, zum Beispiel ein SQL-Server oder irgendwas, dann nimmt man immer die neueste Docker-Container für die SQL-Server. Dann ist man immer sicher, dass man hat die neueste Bugfixes drin, die neueste Sicherheitslücke sind gestopft. Wenn man seine eigene Software in Docker-Container baut, dann baut man das Docker-Container im Prinzip so, dass es minimal ist. Man hat die schöne Sache mit Docker, dass man kann ein minimal Basissystem da reinpacken und nur die Sachen installieren, die wirklich notwendig sind. Der dritte Punkt ist natürlich die Sicherheit von der Quelle selbst. Man kann natürlich alle Docker-Containers auf das sogenannte Docker-Hub hosten. Das kommt von Docker. Aber das ist ein offenes Repository ob das sicher ist in sich selbst oder andere Leute machen Side-Attacks da, das ist eine Sache. Das heißt, wir benutzen unser eigenes Docker-Repository für unsere eigenen Containers, das dann direkt unser in Amanda, unser Kubernetes dann liefert, aber kann auch lokal benutzt auf seinen eigenen Rechner. So, das war sofort tief drin in die Haupt drei Punkte, dass du gefragt hast für die Sicherheit.
Mhm. Mich würde tatsächlich auch interessieren, es gibt ja auch jetzt zwei Arten von Updates der Applikation. Also wir möchten ja im Prinzip etwas unabhängiger werden von der Sicherheit des Betriebssystems für die Sicherheit der Anwendung. Und da eben als Zwischenschicht Docker, dass man sagt, na gut, wenn, keine Ahnung, dein Windows-Rechner, du jetzt auf Windows 10 bleibst, wovon wir dringend abraten, und dieses Windows 10 Sicherheitslücken jetzt entwickelt, die ausgenutzt werden, dann ist die Anwendung innerhalb von Docker erstmal davon abgekoppelt und relativ sicher. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn du ein Update der Applikation bekommst? Du hast jetzt von SQL Server geredet. Wie wird innerhalb von Docker jetzt damit umgegangen? Aktualisiert ihr das? Aktualisiert das die Applikation innerhalb von Docker selbst? Wie funktioniert da so ein Update?
Also ein Update funktioniert, ist, dass die Leute, die Community, die SQL-Service machen, so wie wir benutzen Postgres zum Beispiel, machen ein neues Software-Update und dann wird es normalerweise heutzutage automatisch führen zu einem neuen Container-Update. Bei uns, wenn wir das hosten auf einem Server oder irgendwas, denn machen meistens ein manuell Update, weil wir müssen das erstens testen mit unserer Software. So meistens haben wir ein Dev-Cluster, wo wir das testen, bevor wir das auf Production bringen. Aber wir im Prinzip machen nichts anderes, als die alte Container runterfahren und die neue Container hochfahren. Die ganze Daten selbst sind auf ein sogenannter gelinkter Volume. Das heißt, die Daten behalten sich und man kann einfach die neue Version von der Software hochfahren und hat sofort alle Bugfixes und Sicherheitslücke geblockt, das in die Updates sind. Das aus diesem Grund auch für ein ganz normaler SQL-Server, wo wir kein Kubernetes benutzen aus verschiedenen Gründen. Wir haben einfach einen Server, eine reine Debian-Server, wo wir einfach die SQL-Server drauf spielen. Und dann, wenn wir sehen, dass eine neue Version kommt, können wir einfach schnell updaten, ohne großen Aufwand. Und das ist der große Vorteil davon. Wenn man das installiert direkt auf dem Server, dann musste man dann erstens dieses Server sauber machen, vielleicht Debian neu installieren und dann die neue Software drauf. Hier können wir einfach die Container runterfahren, in die neue Software, in die neue Container hochfahren.
Okay, also ihr würdet jetzt einen SQL-Server einfach austauschen und insofern finde ich auch ein ganz guter Vorgang für eine saubere Deployment-Policy, weil nehmen wir mal an, ein SQL-Server hätte ein Update in einer normalen Entwicklungsumgebung, dann würde man einfach das Update einspielen und die gesamte SQL-Umgebung, die man ja programmiert hat, die Datenbank, bleibt ja erstmal bestehen. Das heißt, es würde quasi ein heimliches, mehr oder weniger Update eingespielt werden, Sicherheitsupdate. Und es wäre gar nicht sauber getestet, ob das Sicherheitsupdate noch mit der ursprünglichen SQL-Konfiguration, die ihr gemacht habt, mit der Datenbank zusammenspielt. Und das macht ihr dann erst manuell. Das heißt, ihr trennt die Datenbankanwendung und die Datenbank an sich, aktualisiert den Docker, prüft das Ganze und gibt es dann für den Kunden frei, sodass er sich einen kompletten Docker-Container mit Datenbank und Anwendung runterladen kann.
Genau. Was heißt runterladen? Die sind alle gehostet in Cloud, aber im Prinzip, ja, die können das dann benutzen danach, ja. Mhm.
Du hattest gesagt, Kubernetes. Was macht Kubernetes bei euch?
So, der Container selbst ist ein abstrakter Konstrukt von dem Linux-Betriebssystem. Das heißt, man kann irgendwas da reinstopfen und das laufen lassen, irgendwelche Software da reinstopfen und das laufen lassen auf einen Computer. Entweder ein Linux-Computer, aber auch ein Windows-Computer oder ein Mac-Computer. Es ist völlig egal, es läuft dann überall.
Und das macht Docker ja auch.
Der Docker ist im Prinzip die Satze von Tools, die lassen diese Container laufen. Das Container ist abstrahiert von Docker selbst. Docker ist eine Firma, die diese Tools entwickelt hat, sodass man es einfach laufen lassen kann auf verschiedenen Betriebssystemen. Ziemlich selber. Das ist aber begrenzt auf die eine PC oder die eine Server, wo man gerade drauf ist. Das heißt, man kann das starten lokal, man kann die Sachen ausprobieren, testen, gucken, ob es tut, was man will, und dann das muss dann irgendwie in Produktion. Und natürlich, ich will nicht mal private Rechner irgendwie zur Produktion stellen, so dass die Kunden loggen in meine konkrete Rechner ein. Die wollen, das wird in einen Server, irgendwo in den Cloud gestartet, dieser Container. Das Problem ist, wenn ich ein richtig cooles Software habe und ich starte das Container irgendwo in Cloud und dann am Anfang nur ein paar hundert Leute benutzen, das ist okay. Aber wenn 100.000 Leute fangen an zu benutzen, knallt der Server zusammen wahrscheinlich unter der Last. Und in erster Reihe Kubernetes ist ein Lastverteilungsmechanismus. Das heißt, ich kann so viele Servers einbinden in ein Kubernetes-Cluster, wie ich will. Also so viele Computers einbinden in Kubernetes-Cluster. Und Kubernetes passt auf, dass genug Kopien von meiner Software laufen in Kopien von einem Container, sodass alle die Leute können gleichzeitig die Software benutzen. So, das skaliert für mich. Und wenn ich von 100.000 Kunden auf Millionen Kunden gehe, dann packe ich einfach mehr Servers rein und Kubernetes skaliert das größer für mich. Das ist quasi die praktische Grund für Kubernetes. Die zweite Grund, was wahrscheinlich relevanter ist hier für die Diskussion, ist, es baut sich sein eigenen Netzwerk zwischen diese Computers. So dieses Skalieren passiert auch sehr, sehr sicher. Das heißt, man kommt nicht einfach so rein in irgendwelche Computer und irgendwelche Container, aber man muss sich einloggen über das sogenannte Ingress. Und damit hat man sehr, sehr feinheitliche Kontrolle über wer darf was auf das System. Ist ein bisschen wie ein Firewall, aber auf ein Service-Level. So, man kann sagen, für bestimmte Services können bestimmte Leute das angreifen. Und es gibt auch das Gleiche wie Egress. So bestimmte Containers können nur so bestimmte IP-Adressen schreiben oder lesen. Und das heißt, dass die gesamte Sicherheit ist viel, viel strenger. Und mit bestimmten Add-ons, und das geht wahrscheinlich sehr tief her, aber mit bestimmten Add-ons kann man ein Zero-Trust-Architecture machen, sodass zwischen die Containers, die laufen, auch TLS passiert, sodass niemand kann da zwischen die Containers reinkommen. Mhm. Wie gesagt, das gesamte Thema Kubernetes läuft seit 10 Jahren, und weil es immer in Cloud ist, ist es extrem sicher aus diesen verschiedenen Gründen.
Ich habe mal die Docker-Seite Security Announcements aufgemacht. Also wer sich interessiert, docs.docker.com Security, Security Announcements, packen wir auch in die Shownotes. Dort gibt es, das ist spannend, so eine exponentiell steigende Liste an Security Announcements. Eins, ich sag mal so, das erste ist so Log4j von 2021, dann kommt Text4Shell von 2022. Und dann gibt es 2024, 434, 2025, 441, 443, 444, 443, 3, 447 und 449. Das waren die Docker-Updates, die Security-Updates nur aus 2025. Wollen wir das mal extrapolieren auf 2026?
Ich glaube, in erster Runde, was es sagt, ist, wie viele Leute benutzen Docker mittlerweile. Weil je mehr Leute es benutzen, desto mehr Leute versuchen, das reinzuhacken. Das muss man auch hier einfaktoren. Aber die Frage ist dann, ist das für die Docker als das Toolset von dem Firma Docker oder ist das für die Containers jetzt?
Also das waren jetzt verschiedene Fixes, wo sie CVEs dann gefixt haben. Das habe ich jetzt nicht einzeln nachgeguckt. Aber zum Beispiel hier ein NVIDIA Docker Container Toolkit wurde dann gefixt und so weiter. Also ich glaube, der Super-GAU, der entstehen kann, und da gab es Security-Probleme, ist, wenn du aus dem Container auf den Host kommst. Das sollte ja nie gegeben sein, aber es gab schon welche, da war es möglich.
Genau. Ja, ein Container ist am Ende, so gesehen, es gibt die Container-Mechanismen selbst, das ziemlich sicher ist, weil das existiert seit über 10 Jahren von Linux. Aber es gibt natürlich die Software, die in die Container installiert ist. Und wenn die Probleme hat und man findet die entsprechenden Backdoor, kann man sich dann raufhacken auf das Host-System. Das stimmt. Das ist natürlich immer die gleiche Sachen, immer benutzen Containers von einem sicheren Quelle und von einer Quelle, dass du vertraust. Weil es ist wie alle anderen Software, wenn es schlecht installiert ist oder es gehackt wird, dann kann ein Backdoor reingebracht werden. Deswegen komme ich zurück zu, was wir machen für unsere Software. Wir hosten das nicht in die Öffentlichkeit auf Docker Hub, aber wir haben unseren eigenen Container-Repo. Da ist niemand außer wir kommen dran. Mhm. Aber natürlich die SQL-Server-Repos machen wir nicht selbst. Das holen wir die neueste Repo vom SQL-Server und die sind unter anderem auf Docker Hub gehostet. Wir vertrauen sie ein bisschen, dass sie richtig sind. Aber das sind schon ziemlich große Distributionen, so ist wahrscheinlich sicher, dass irgendwas das kleinere ist.
Ja, wobei im Docker ist an sich dann eben auch kein Heiligtum oder frei von Fehlern. Also beispielsweise das Update 4.43 aus Juli, habe ich jetzt mal hier nebenbei nachgeguckt. Da fixed sensitive environment variables were included in Docker Desktop, allowing potential secret exposure. Das heißt, man konnte möglicherweise, das ist jetzt Spekulation, von außerhalb Docker über die Systemvariablen sowas wie Nutzernamen und sonst was auslesen. Vielleicht kein.
Genau, aber das war nochmal eine von den Tools. Das ist Docker Desktop, der ist für Macs und Windows PCs. Benutzen wir nicht wirklich für Production, das ist nur für Entwicklung. Ja, passiert. Da gibt's, es ist wie alle Software, muss man das updaten die ganze Zeit. Das ist, die Leute finden was, besonders in diese hilfreichen Tools. Es gibt anderen Variationen von Containers, Docker ist die beliebteste und die sind sicher in verschiedenen Arten und Weise. Ich meine, wenn wir in die Architekturdiskussion gehen wollen, das größte Problem mit Docker von der Firma Docker, ist, dass das hat ein Daemon, der läuft auf deinem Computer und das läuft mit Root Privileges. Wenn man einmal sich raushackt, ist man sofort Root auf die Host-Server. Andere Versionen von Containerization, die nicht so bekannt sind, zum Beispiel Podman, das läuft nicht als Root, das läuft als dein User. So, das heißt, auch wenn jemand aus dem Container raushackt, landet man in das User-Umgebung, nicht in automatisch in Root. So, das ist immer diese Frage von Bequemlichkeit und Sicherheit am Ende. Wie tief in das Rabbit Hole will man verschwinden in Containerization, um noch sicher zu sein?
Ich glaube, genau da hast du ein gutes Stichwort gebracht, wodurch ich gleich mal vielleicht nicht auf ein anderes Thema, aber ich sag mal eine andere Art der Containerisierung umschwenken würde. Und zwar wäre das dann die virtuelle Maschine. Ja, also wenn mir Docker innerhalb eines Betriebssystems zu unsicher ist, weil ich sage, ich selbst möchte nicht gerne, dass man auf meinem Host direkt arbeiten kann. Naja, der oder diejenige muss halt das Extrem wählen, dass er halt sein eigenes Betriebssystem mitbringt. Und das Ganze, das nennt man dann Hypervisor Typ 2. Nachher kommen wir noch zu einer sogenannten Hypervisor Typ 1 Lösung. Das bedeutet, ich installiere halt erstmal mein Host-Betriebssystem und kapsle alles, was ich an Anwendung haben möchte, in einem weiteren Betriebssystem da drin. Eigentlich das Betriebssystem meiner Wahl. Jetzt wissen wir natürlich, dass unterschiedliche Betriebssysteme verschieden ressourcenhungrig sind. Es ist also relativ wahrscheinlich, dass man zum Beispiel auf einem Windows-Rechner wohl auch eine virtuelle Maschine mit Linux laufen lassen kann. Ob man jetzt auf einem grenzwertigen Linux-Rechner eine virtuelle Maschine mit Windows laufen lassen kann, ich habe es nie ausprobiert, aber ist vielleicht nicht ganz so klar. Aber da hätte man jetzt natürlich den Vorteil, wenn wir das aus der Perspektive mal sehen, wir können wirklich irgendeinen Rechner nehmen, der ausreichend viele CPU-Ressourcen noch frei hat, um noch ein weiteres Betriebssystem darin laufen zu lassen. Und in diesem weiteren Betriebssystem, da hosten wir dann alle Anwendungen. Ist ganz praktisch für, ich sag mal, kleine und mittlere Unternehmen, weil dort meistens, ich sag mal, so Größenordnung 50 Leute oder sowas, die sich kein großes Lager an Computern anschaffen können, die aber auch keinen großen Lieferanten haben, der ihnen immer die gleichen Computer liefert. Das heißt, sie sind irgendwie so darauf angewiesen, im Gegensatz zu einer 10.000-Personen-Firma, die, weiß ich nicht, mit Dell oder wem auch immer einen Servicevertrag machen und jetzt 5 Jahre lang immer dieselben Computer für dieselbe Software geliefert bekommen. Das heißt, sie können nehmen, was sie kriegen, im Mediamarkt, Discounter, Aldi oder sonst was sie gerade an billigen Computern kriegen und installieren dort erst ihre virtuelle Maschine und da drin dann die gesicherte, freigegebene Anwendungsumgebung mit Office-Anwendung und Unternehmensanwendung und sonst was und haben quasi für jede Anwenderin, für jeden Anwender immer das gleiche Erscheinungsbild, die gleiche Software, den gleichen Sicherheitsstand, unabhängig von der virtuellen Maschine. Problem an der Stelle bei Hypervisor 2-Lösungen ist dieses mit dem doppelten Betriebssystem. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal grob gesprochen doppelte CPU-Power, weil das Betriebssystem im Betriebssystem beides laufen muss. Doppelten Speicher, doppelte CPU-Power für ein Betriebssystem, das wir so gerade nicht machen.
Das Problem, das du hier ansprichst mit der doppelten CPU-Power, hast du, weil du eine komplette Umgebung als HostOS hast und das GastOS zusätzlich laufen lässt, quasi als Hypervisor 2. Das spart man sich natürlich, wenn man Hypervisor 1 benutzt. Wo ich vorhin eigentlich noch eine Anmerkung einwerfen wollte, war zur automatisierten Bereitstellung. Das Problem, mehrere gleiche Systeme den Benutzern zur Verfügung zu stellen oder zur Verfügung stellen zu können, kann man zum Beispiel durch automatisierte Bereitstellung lösen. Und dafür würde sich dann eine Lösung mit Ansible und Proxmox beispielsweise eignen. Ansible ist ein Open-Source-Konfigurationstool, mit dem könnte man oder kann man automatisiert beispielsweise Container oder VMs ausrollen. Ansible hat wiederum ein Modul für Proxmox, womit man mir beispielsweise Playbooks in Proxmox mehrere VMs automatisiert aufsetzen und starten kann oder auch updaten, verwalten. Genau, Proxmox ist ebenfalls Open Source, es ist ein Hypervisor wie beispielsweise VMware. Mit dem kann man sowohl KVM-basierte VMs als auch LXC, das sind Linux-Containers, als Container laufen. Also keine, also sowohl volle VMs als auch Container. Und das Ganze mit einer hübschen oder mehr oder weniger hübschen Web-GUI. Da kann man das aufsetzen und verwalten. So. Ja, also das Ganze lässt sich jetzt eben hier Hypervisor Proxmox über Ansible automatisieren. Damit hat man eine praktische Lösung, die Open Source ist.
Vielleicht können wir noch versuchen, das ein bisschen zu strukturieren gerade, weil ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen von einem serverbasierten Ansatz, also der Frage, wie wir Dienstleistungen im Unternehmen bereitstellen können, zu einem gemischt Server- oder Nutzerbasierten Ansatz, also wie können wir Desktops bereitstellen, gerutscht. Da würde ich vielleicht mal ganz kurz eingrätschen. Wir hatten jetzt ja schon die Diskussion eben über Hypervisor 1 und 2. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz etwas dazu sagen, was der Unterschied ist.
Ja, Hypervisor 1 hat man noch nicht, ne? Also Hypervisor 1 ist halt die voll hardwarebasierte Virtualisierung. Und 2 ist, ich brauche Hardware plus Betriebssystem plus meine Virtual Software und das ist dann die softwarebasierte. Das ist der Kern. Das heißt, auf einer Hypervisor 1 Maschine kann ich direkt theoretisch ohne Betriebssystem gleich eine Virtualisierung installieren.
Was ganz spannend ist, Microsoft liefert ja mittlerweile Hyper-V mit den meisten Systemen mit aus. Ich glaube auch 10 und Windows 10 und 11 haben das normalerweise mit dabei, auch in der Ausstattung, mit der man damit arbeiten kann. Das ist auch ein Typ 1 Hypervisor. Und wenn man das benutzt, hat man quasi aber auch greift man ja direkt auf die Hardware damit zu. Und hat dann sozusagen das Windows selber auch gar nicht mehr so richtig als Hostsystem, sondern auch eigentlich als Gastsystem, das auf derselben Ebene läuft, wie das in Anführungszeichen Gastsystem, was man dann laufen lassen möchte. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel dann mit Hyper-V irgendwie mehr Ubuntu oder Ähnliches laufen lassen wollen würde, würde ich das auf derselben Ebene laufen lassen wie ein Windows. Aber gerne.
Ja, der Vorteil ist ja, dass dann entsprechend die Geschwindigkeit auch höher ist, ne? Durch den Direktzugriff, die Hardware hat man ja oft eine bessere Beschleunigung, als wenn die Befehle eben noch umgelenkt werden über ein anderes Betriebssystem.
Er hat Vor- und Nachteile, ne? Also wenn wir über Hyper-V direkt arbeiten, dann greifen wir halt auf den Prozessor rein. Das heißt, dass wiederum die Betriebssystemvariante unseres Gastbetriebssystems, also wenn wir irgendeine Linux-Variante, Ubuntu, irgendwas haben, mit dem Prozessor auch kompiliert oder arbeiten können muss, mit dem Kern. Während wenn wir eine Softwarelösung haben, können wir fehlende Prozessorbefehle, ich sage jetzt mal irgendwie Hash-Bildung, lasse ich jetzt auf dem Prozessor machen, mein alter Prozessor kann es aber nicht, dann kann ich das durch die virtuelle Maschine, durch die Software abfangen, was ich bei Typ 1 halt nicht kann. Wenn er es nicht kann, dann kann er es nicht und dann läuft die Software darauf nicht.
Ja, ich würde hier kurz einspringen. Die lustige Überlappung oder Ironie ist, dass Docker Desktop, was du vorher erwähnt hast, auf Windows läuft, startet tatsächlich eine gesamte Virtual Machine, um Docker da drin laufen zu lassen, weil Docker ist prinzipiell ein Linux-System basierte Sachen. Das heißt, wenn man Docker Desktop startet auf Windows und denkt, oh, man benutzt Lightweight Containers auf Windows-System, tatsächlich startet es ein gesamter VM mit Debian drauf, um Docker zu starten. So, das ist eine interessante Mischung zwischen die beiden da.
Das ist krass, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte was? Echt, Lightweight, also es ist, kann ich mir den ganzen Kram ja sparen mit Docker, kann ich ja gleich VirtualBox installieren.
Nee, du kannst dir die Sachen mit dem Windows sparen und lieber auf Linux setzen, das ist eigentlich die Konsequenz genau. Davon. Aber wie sieht denn das bei Mac aus?
Mac bin ich nicht so sicher, theoretisch, weil Mac ist Unix, aber ich weiß nicht, aber Windows auf jeden Fall habe ich vorher benutzt und Docker Container zu starten, hat es eine ganze Virtual Machine gestartet. Das war ganz lustig.
Ich frage mich immer, wenn ich so einen angebissenen Apfel in der Gegend liegen lasse, schimmelt der dann nicht schneller?
Nicht so schnell wie bei gutem Wind das Fenster klappert. Also von daher, das hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Was ich nur spannend finde, so von der Gedankenwelt her, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über Security auch gesprochen und Marc hat ja gesagt, dass es diese Probleme auch gibt, mit den, welche Docker-Container man quasi sich installiert und man da auch ein bisschen dem Entwickler oder dem, der den Container konfiguriert hat, vertrauen muss. Ich denke, das ist noch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Ja, im privaten Umfeld, in dem sehr viele dynamische oder mal schnell verfügbare Container genommen werden, mal irgendwas ausprobieren zu Hause, holt man sich da schnell auch einfach Software rein, wo man gar nicht weiß, was da passiert. Und wenn wir jetzt an KMUs denken, eine typische Form zum Beispiel jetzt Nextcloud zu installieren, ist ja auch einfach einen Docker-Container zu installieren auf eben mal irgendeinem Host-System wie ein Unraid-System, also wenn man auf ein NAS oder sowas arbeitet. Das ist aber immer etwas intransparent. Also diese Frage, wie eben der Docker-File sich dann zusammensetzt, natürlich kann Experte reinschauen, aber es braucht irgendwo Expertenwissen, um es dann zu kontrollieren.
Klar, aber auf der modernen Seite hast du auch eine begrenzte Menge von Sachen, dass du vertraust. Das ist eine große Unterschied zwischen Containers und Virtual Machines. Virtual Machines hast du meistens eine große Maschine, wo viele verschiedene Software draufläuft. Oder du kannst es anders machen, aber so ist es. Bei Containers, und deswegen sind sie auch die Basis von Microservices zum Beispiel, kann man sehr kleine Stück Software individuell laufen lassen. Und weil sie isoliert sind, auch wenn ich 10 Containers habe, alle mit einem kleinen Stück Software drauf, wenn eins kaputt ist oder gehackt ist, nur diese ist kaputt und nicht die anderen 9. Gehen wir davon aus, dass die Hackers nicht auf mein Host-System kommen können. So, man begrenzt die Ausfall quasi so nur eine Stück Software, nicht das gesamte Machine oder das gesamte Virtual Machine.
Wenn ich jetzt aber beim Docker reinschaue, ich habe mehrere Docker in einem Environment, habe ich mehrere Docker-Container laufen. Wie gefährdet sind die Container untereinander? Also wie stark kann man von einem Container auf einen anderen Container zugreifen?
Alles ist kontrollierbar, wie weit man gehen will, sozusagen. Das ist grundsätzlich, und das ist grundsätzlich ist das System intrinsisch in sich selbst sicher. Wenn ein Software innerhalb ein Container greift auf Localhost, dann sieht er nur seine Container. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Hauptfehler, dass die meisten Anfänger machen. Die glauben, ich habe ein Stück Software, das läuft auf Localhost. Alle diese Containers laufen alle auf Localhost. Deswegen kann ich einfach auf Localhost zugreifen. Können sie nicht. Von der Sicht von innerhalb des Containers ist das Container das gesamte Computer, inklusive Netzwerk und alles. Alles andere sind anderen Computers irgendwo anders in der Welt. Das heißt, das ist auch nochmal begrenzt. Man muss explizit auf die anderen Containers drauf zugreifen. Dann muss man dann wissen, wo sie sind, quasi wie sie heißen und so weiter und so fort. Und das ist auf die Abstraktionslevel von das Host-System dann. Das kann der Container selbst nicht rausfinden. Das heißt, wenn ich ein Virus bin oder ein Hacker innerhalb eines Containers, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in einem Container bin oder ob ich auf einer Virtual Machine bin oder ob ich auch in echter Machine bin. Die sehen alle gleich aus, von wo ich sitze. Das heißt natürlich, das begrenzt die Angriffsfläche, die ich habe. Alles steht unter dem Prinzip, dass Docker ist richtig installiert und die können nicht rausbrechen durch verschiedene Tricks. Aber
ja, nicht nur Tricks, auch Dummheit der Anwender, dass man nicht die falschen Dinge freigibt. Also man braucht für einige wenige Container ja auch mal privilegierte Rechte. wenn man so C-Portainer oder sowas hat, also wenn man eine gewisse Art von grafischer Oberfläche für die Administration der Container hat.
Da sehe ich im Übrigen auch noch ein weiteres Problem. Also mal ab, ich würde ungern hier von Dummheit der Anwenderinnen sprechen. Manchmal ist es auch Dummheit, gebe ich zu. Also man macht Dinge, von denen man weiß, dass man sie nicht tun sollte. Aber zum Beispiel ganz kritisch sind hier immer die Netzwerkeinstellungen. Also ich gehe jetzt mal wieder zurück in so eine Typ 2 virtuelle Maschine, die ja auch ganz gern genommen wird, um Malware zum Beispiel auszuprobieren oder forensisch zu sichern oder sonst irgendwas. Und wenn ich in diesem Malware-Container jetzt falsche Netzwerkeinstellungen gewählt habe, zum Beispiel nutze das Host-Netzwerk, ja wunderbar, besser kann ich doch meinen Rechner gar nicht für die Malware freigeben, um den gleich mitzuverschlüsseln. Und da bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie funktioniert denn das unter Docker? Also hat ein Docker eine eigene Pipeline, womit es quasi Befehle wie ein Betriebssystem auch austauschen kann oder nutzt es die offiziellen Netzwerkpfade oder, Marc, erzähl mal.
Das ist komplett konfigurierbar. So, du bist die, weißt du dein eigenes Schicksal, ja? Das ist, die Standard-Default-Einstellung ist, dass alle die Containers laufen auf ein erzeugtes Netzwerk. Das ist nichts zu tun mit dem Netzwerk von dem Host-System. Das heißt, es ist alles komplett getrennt. Das macht die Sachen schwer, darauf zuzugreifen. Ganz viele Leute sagen, okay, dann linke ich das zu die Local-Host. Und dann fangen natürlich diese Probleme dann an. Weil wenn das Local-Host auch, und das ist so das Host-Rechner jetzt, dann hat man das Problem. Aber theoretischerweise kann man komplett getrennte Netzwerke bauen. Und das ist in sogenannte Namespaces. So in Linux kann man verschiedene Namespaces haben. Dann sind nicht nur die Netzwerke getrennt, aber auch die Ressourcegruppen und so weiter. Das heißt, auch wenn jemand versucht, einen Denial Service Attack, das ist bestimmt deine nächste Frage, Volker, auf meine Container zu machen, der Container kann hochlaufen und online Sachen tun, aber er hat nur diese begrenzte Ressourcen innerhalb des gesamten Host-Systems. Das heißt, man hat feinfühlige Gefühl, kann man alles einstellen oder es Default lassen, aber das ist natürlich, wird dann gefährlicher für einen Otto-Verbraucher-Benutzer, das wirklich schnell einzustellen und hoffen, dass es alles richtig ist. Das ist schon ein komplexes System.
Ja, danke. Da nochmal für das Stichwort Denial of Service wäre ich tatsächlich noch drauf gekommen. Ich habe jetzt meinetwegen einen Webserver auf einer eigenen virtuellen Maschine, weil ich den auch security-seitig so mit so einer fiktiven, demilitarisierten Zone gegenüber anderen Diensten trennen möchte. Mache also einen Webserver, der direkt ein offenes Webinterface über eine Firewall hat, auf eine virtuelle Maschine. Dieser Webserver kriegt jetzt einen Denial of Service. Und damit zieht er sich ja theoretisch erstmal alle Ressourcen, die der Rechner zur Verfügung hat. Und die stellt dieser Rechner den anderen virtuellen Maschinen, zum Beispiel meiner SQL-Umgebung oder sowas, nicht mehr zur Verfügung.
Nein. Beides in normale Docker, aber auch besonders in Kubernetes, das begrenzt man die Anzahl von CPUs und RAM und alles, was jeder Service oder jeder Container hat zur Verfügung. Das heißt, man sollte die Webserver begrenzen auf, was weiß ich, 1 Gigabyte, wenn der Host-Server hat 6 sind, dann sollte der Rest laufen wie immer.
Okay, jetzt bin ich aber mal der junge Junior-Systemadministrator und sage, komm, wenn mein Rechner 4 CPUs hat und 16 Gigabyte an Speicher, dann lasse ich vielleicht noch mal eine Reserve-CPU, in Klammern funktioniert eigentlich gar nicht von diesem CPU-Ansatz, weil nicht jede CPU oder jeder Kern das gleiche kann, aber egal, ich lasse mal von 4 Kernen, lasse ich mal einen für das Host-Betriebssystem und ich sag mal von 16 Gigabyte, die mein Rechner an RAM hat, gebe ich einfach mal 12 jetzt frei für alle Container. Also jeder Container kriegt 3 CPUs und 12 Gigabyte, damit er sich wohlfühlt und der soll sich einfach nehmen, was er kann. Was würdest du zu so einem Junior-Administrator sagen?
Ja, nicht eine gute Idee. Genau, passiert in Denial of Service Attack, was du vorher erwähnt hast. Ja, man soll immer jeder Service oder jeder Container begrenzen, auf was diese Container maximal braucht in einer sinnvollen Art und Weise. Und wenn man wirklich nicht weiß, wie viele Leute auf diese Webserver raufkommen, weil man weiß nicht von Gefühl, es kann sein, dass Services plötzlich. Ich habe von Online-Firmen gehört, wo sie gebaut haben für 1.000 Leute und haben trotzdem 10.000 Leute bekommen in folgenden Wochen, weil die haben erfolgreiche Marketing gemacht oder irgendwas. dann soll man aus skalierenden Lösungen kommen wie Kubernetes, wo die Sachen einfach skaliert werden mit genug Kapazität. Aber auf ein Einzelrechner oder Computer oder Host-Server, das ist schwer, sowieso diese Kalkül zu machen.
Und wie stehst du zur Nutzung von GPUs? Weil in der Regel habe ich ja keine, also wieder, ich denke an das mittelständische Unternehmen. Ich habe meinen tollen Server, ich habe dafür 10.000 Euro ausgegeben und da ist auch eine Nvidia-Grafikkarte drin. Und ich mache einfach mal das Häkchen bei GPU freigeben, bei allen virtuellen Maschinen. Was sagst du dazu?
Wahrscheinlich nicht eine gute Idee. Ich habe ehrlich gesagt kein GPUs freigegeben in die Vergangenheit, deswegen kennen wir nicht so aus da. Das ist auch noch ein Vorteil für Kubernetes, dass der vorgeschriebene Lösung ist. Man kann eine sogenannte Node oder eine Server haben mit einem GPU drin und das kann dann freigegeben werden für GPU-Services, die brauchen ein GPU, weil nicht alle Services brauchen ein GPU. Das ist wahrscheinlich, was weiß ich, Machine Learning Sachen. Vielleicht, wenn man irgendwelche Grafikgeneration hat und ein Kubernetes packt nur auf diese Node, die Services, das wirklich brauchen, und die anderen bleiben auf die anderen Nodes. Wenn man versucht, das alles auf dem gleichen Hostrechner zu machen, mit einer großen Anzahl von Leuten, die das gleichzeitig benutzen, dann sollte man überlegen, seine grundsätzliche Systemarchitektur, was man dann macht.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Punkt vorher mit einzuhaken, wie wir waren, zu Malware, die in Containern teilweise läuft oder laufen möchte. War das nicht oder hat da jemand Erfahrung, dass Malware früher zumindest oft auch oder Software generell geprüft hat, ob sie in einer VM läuft? Anhand von verschiedenen Merkmalen, wie was auf was sie zugreifen kann, also gerade auch Grafik zum Beispiel oder andere Parameter vom System, um gegebenenfalls, wenn sie in einer VM läuft, gar nicht erst zu starten, weil oft ja gerade Malware-Analysten Schadsoftware in einer VM oder in irgendwelchen Containern testen. Also schauen, was die tut.
Ich hatte ein paar Sachen gelesen, aber es ist total schwer zu sehen, ob du in einem Container bist als Virus-Software. Meistens kann man das raten, weil es nicht so viel installiert ist. Wenn der Container richtig gebaut ist, dann hat es kein volles System oder irgendwas. Hat man nicht ein Debian zum Beispiel, man hat ein Alpine Linux als Basis. Das ist viel, viel kleiner wegen der Angriffsfläche. Aber es ist alle diese nebenbei Sachen, dass man sieht. Das ist nicht so, man kann nicht fragen, bin ich in einem Container und dann gibt es irgendwelche Antwort dazu. Das könnte auch ein Raspberry Pi sein.
Ja, es gibt einen Trick tatsächlich, oder es gibt wahrscheinlich mehrere Tricks. Ich bin jetzt nicht der super erfahrene Malware-Entwickler, leider. Sonst würde ich wahrscheinlich mein Geld mit anderen Dingen verdienen. Ist immer die Frage des Stundensatzes. Ne? 10 Jahre Gefängnis, was kosten die an Stundensatz? Und wenn nachher 100 Millionen dabei überbleiben, okay, lass mal diese Kalkulation. vielleicht kann Christian die auch rausschneiden, wenn nicht, dann nicht. Okay. Okay, warum allen wird gleich klar sein, wenn sie das hören, warum wir alle lachen und Christian gerade im Kopf geschüttelt hat, dass das nicht rausschneidet. Na gut, ein Trick ist tatsächlich, dass die Malware die Pause-Taste in der virtuellen Maschine bedient, die sie beim richtigen Rechner nicht bedienen kann. Und wenn sie vorher einen Ping auf einen C2-Server sendet, die Pause-Taste bedient und quasi für einen bestimmten Zeit ein Timeout macht und dann misst, wie lange die Timeout auf dem C2-Server war, dann weiß sie, dass sie auf einer virtuellen Maschine ist, weil sie diese Pause-Taste bei einem richtigen Rechner nicht bedienen könnte.
Ich bilde mir ein, es gab auch noch ein paar mehr Parameter. Allerdings ist das, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ein bisschen länger her. Das heißt, die Informationen sind nicht mehr aktuell. Aber es hätte mich interessiert, ob es jetzt noch mehr aktuelle Maßnahmen gibt.
Also du verdienst dein Geld jetzt auch anders, ne?
Wir wollen ja nicht über die Details sprechen, was Regierungsstellen alles tun. Regierungsinstitute, öffentliche Institute tun.
Um aus der Sicht der Angriffserkennung zu verstehen, was Angreifer tun, muss man ja auch wissen, was Angreifer tun. Das heißt, man braucht ein Verständnis dafür, was passiert. Ja, ja. Logischerweise.
Ingo, du hattest vorhin noch ein Thema, das du angeschnitten hast. Wollen wir das in die Shownotes bringen oder passt das noch? Sorry für die Unterbrechung.
Ich würde vielleicht das mit dem zweiten Thema noch zusammenbinden. Es ging mir vorhin darum, dass bei Docker es zwar eine sehr niedrige Einstiegsstufe gibt. Man kann sehr schnell einen Docker-Container starten. Man hat sehr schnell auch komplexe Anwendungssysteme mit den Abhängigkeiten dargestellt. Aber man muss sich schon ein bisschen auch damit beschäftigen, was eigentlich Docker wirklich tut. Und wie man mit Docker dann noch umgeht. Also zum einen gibt es Möglichkeiten, privilegierten Zugang für Docker-Container zu ermöglichen mit Optionen, die man beim Starten einrichten kann. Und man kann auch Zugriffe geben auf den sogenannten docker.zog, mit dem man eben auch die Steuerung von dem Docker-Container zum Teil mit übernehmen kann. Und das sind Dinge, die man nicht tun sollte. wenn man nicht weiß, dass man genau eine Software hat, die genau das braucht, weil sie eine Oberfläche für den Docker-Container möglich, also für das Docker-System dann auch ist. Also da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Dingen, mit Anleitungen, die im Netz rumfliegen, dass man eben mal schnell damit etwas sehen kann. Und das andere ist, was ich eigentlich beim Docker noch spannend finde, aber was eben auch eine gewisse Grundkomplexität erzeugt, man sollte sich sehr intensiv mit den Netzwerkmöglichkeiten von Docker beschäftigen, weil man die Möglichkeiten hat, über die Netzwerkkonfiguration eines Containers sehr stark zu beeinflussen, inwieweit Malware überhaupt sich auswirken kann oder nicht. Also man kann den Netzwerkzugang vollständig sperren, man kann einem Container eine eigene MAC-Adresse zuweisen, man kann mit einem Host-System interagieren, also dass man den direkten Netzwerkstack vom Host benutzt, man kann eine Bridge installieren. Also es gibt alle möglichen Formen, wie eben genau dieser Container interagieren kann mit der Netzwerkschnittstelle. Und das beeinflusst sehr, sehr stark, glaube ich, die Frage, ob ich einen exponierten und angreifbaren Container habe oder ob er eher etwas zurückhaltend dann noch ist. Ich würde ganz gerne noch kurz so einen Seitendreh zu dem treiben, was Monina vorhin gesagt hat. Wir hatten ja vorhin kurz über Proxmox gesprochen, beziehungsweise das angesprochen. Interessanterweise ist im Privatbereich ist Proxmox und Docker sehr stark in Konkurrenz zueinander. Bei Proxmox baut man ja eigene Server auf, also man hat einen Hypervisor für das Gesamtsystem, installiert in diesem dann weitere Container und kann an dieser Stelle dann verschiedene Rechner auf einen Rechner zusammenführen, die jeweils wie ein eigener Server zu konfigurieren sind. Also es macht es einfach, wenn man eine bestimmte Anleitung hat für irgendeine Software, die man serverbasiert zur Verfügung stellen möchte und sich nicht damit beschäftigen möchte, wie ein Docker-File aussieht oder wie man sowas in einem Docker-File dann entsprechend aufbereiten müssen oder es eben keinen Docker-Container dazu gibt. Man hat das Gefühl, dass man damit mehr Freiheiten hat, obwohl es grundsätzlich für die Ausführung von den meisten Dingen, die man damit wirklich realisiert, eigentlich sehr vergleichbar auch wiederum ist. Aber das ist auch so eine Methode, die man da gut nutzen kann. Und ich denke, das sollte man auch im Kopf haben, dass man diese unterschiedlichen Virtualisierungsmöglichkeiten und Containerisierungsmöglichkeiten miteinander vergleicht und für sich versucht herauszufinden, was dann gute oder schlechte sind, weil doch der Aufwand des Supports, Möglichkeiten, kostenpflichtigen Support auch einzukaufen, auch sehr unterschiedlich sind von diesen verschiedenen Systemen.
Da möchte ich nochmal einen ganz kurzen Abstecher dann noch machen, um noch eine weitere Option in den Ring zu werfen, sich zu hier quasi eine Orchestrierung von mehreren VMs oder Docker oder ähnlichem. Wenn man tatsächlich nur eine VM oder ein Gastsystem braucht, um unter Windows und Linux zu testen, gibt es mittlerweile ja auch noch eine recht spannende verbreitete Option, die vorhin mal kurz schon fiel, nämlich WSL, das Windows Subsystem für Linux. Mittlerweile gibt es das in Version 2 und ist, wie gesagt, on board bei den meisten Windows-Systemen. Da hat es sich irgendwann mal Microsoft mit Canonical, also mit Ubuntu, drauf geeinigt oder verständigt. Und das ist ganz spannend. Das ist mit Hyper-V ein vollständiger Linux-Kernel, zumindest wenn man WSL 2 und nicht WSL 1 nimmt, der leichtgewichtig, ich glaube sogenannten Lightweight Utility VM, in einem Windows läuft. Das heißt, man kann relativ easy unter Windows Linux-Funktionen testen, hat den Vor- und Nachteil, also es ist kein ganz abstrakter Container, sondern man hat den Vorteil, dass man mit dem Linux auch im Windows-Dateisystem mit rumvorwerken kann, halt mit Linux-Befehlen, was nett ist, um das zu testen, um ein paar Linux-Funktionen auszuprobieren, um da das ein oder andere zu benutzen, aber hat natürlich auch jegliche Nachteile oder entbehrt jeglichen Vorteilen, dass man ein getrenntes Dateisystem und ein getrenntes System hat. Aber das ist für den einen oder anderen Benutzer vielleicht nochmal eine noch leichtgewichtigere Methode, Linux zu benutzen. Und wie gesagt, es ist ein Typ 1, also Hyper-V, also Typ 1 Virtualisierung, sprich, das greift auch dann direkt da und an Windows vorbei, auch ans auf die Hardware zu. Genau, das wollte ich der Vollständigkeit halber hier nochmal mit einwerfen, weil das ja vielleicht für den einen oder anderen auch eine spannende Alternative ist. Es funktioniert mittlerweile auch tatsächlich sehr gut.
Ich habe es tatsächlich auch mal genutzt, bin dann aber wieder von abgegangen, weil mir, also was ich nicht machen konnte, waren so ein bisschen Speichermanipulationen. Es ist natürlich jetzt, es ist genau auch das, was eigentlich nicht sein soll. Aber wenn man halt Malware-Mechanismen nachstellen will, dann muss man ja bestimmte Grundbedingungen erstmal schaffen, um zu gucken, ob das geht. Und ich dachte halt, genauso wie du gesagt hast, es wäre ein Typ 1. Das heißt, ich hätte ein vollwertiges Ubuntu darunter und könnte halt bestimmte Dinge ausschalten, einschalten, wie, keine Ahnung, Address Space Randomization und solche Sachen alles. Das ging aber nicht. Also da hat mich dann quasi wieder irgendwie die Windows-Sicherheit dran gehindert, dass ich diese Rechte, diese Privilegien nicht auf dem Linux-System hätte, was ja diesem Typ 1 eigentlich widerspricht. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, wie sauber das implementiert ist.
Es gibt ja wunderbare Grafiken, weil der WSL-Teil ja zumindest Open Source und relativ gut dokumentiert ist. Also das kann man sich auch sehr schön anschauen. Da gibt es andersrum natürlich auch wieder Angriffsszenarien, dass man unter dem WSL-Linux dann vielleicht wiederum was ausführen kann, was das Dateisystem manipuliert, was unter Windows eingeschränkt ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein Bogen, der relativ weit führt.
Wir reden hier über einen Systemkontext, wenn wir über Virtualisierung und Containerisierung sprechen, der sehr essentiell ist für eine Infrastruktur von einem Unternehmen und der sehr tiefe Möglichkeiten auch in das Unternehmensnetzwerk erlaubt und natürlich auch die Gefahr immer enthält, dass man sich die Produktivität oder auch die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens einschränken kann. Das heißt also, so viel Anleitung, ihr auch im Internet seht, zu den irgendwelchen Containern, die man auch schnell installieren kann, Nextcloud, die man vielleicht innerhalb von 15 Minuten mit einem kleinen Video aufbauen kann, einen Docker-Container, sobald es um Produktivsysteme geht, ihr damit Geld verdient, in Unternehmen das Ganze nutzen wollt, bitte entweder habt selber Kompetenz, eignet euch die Kompetenz an oder kauft sie euch ein. Also beschäftigt Unternehmen wie das Unternehmen von Marc, das eben wirklich dann auch spezialisiert darauf ist, zu unterstützen und zu entscheiden, welche Art von Virtualisierungskontext oder welche Art von Virtualisierungssystem ist für euren Zweck eigentlich das Richtige. Also ich mal ganz kurz, das Docker ist besonders günstig, hat relativ einfache Skalierbarkeit mit den Containern. Man hat ein bisschen Kernel-Risiken, aber nicht wirklich schlimm. Man kann es gut einsetzen. Man hat bei Kubernetes hat man die Software gratis, muss aber mit der Orchestrierung schon auch ein bisschen gucken, wie es genau funktioniert. Hat eine ganz gute Sicherheitsarchitektur dabei. Man kann über VirtualBox sprechen oder über VMware sprechen. Bei VMware hat man teure Container, schon teure Lizenzen, die man kaufen muss. Man muss Support haben, hat aber dafür natürlich eine wahnsinnig gute Sicherheit und teilweise auch gute Nutzbarkeit im sehr großen professionellen Umfang. Und auch Boxmox als Open Source ist zwar erstmal kostenlos, aber wenn man es im Unternehmenskontext nimmt, gibt es kostenpflichtige Update-Strategien dafür, indem man eben bestimmte Update-Server benutzen kann, die sonst nicht zur Verfügung stehen. Also man sollte sich sehr genau damit auseinandersetzen und eben wirklich schauen, dass man für das Unternehmen das Richtige findet. Wenn man an dieser Stelle Fehler macht, kann es passieren, dass es dann später sehr, sehr teuer zu stehen kommt.
Ich würde auch, das ist alles richtig, ich würde auch eine Sache dazu sagen, weil wir haben nicht drüber gesprochen, weil es nicht wirklich Thema ist, wahrscheinlich von Sicherheitslücke, aber die Backups und Speicherung von Daten, die meisten Containers starten mit den eigenen Daten in den Container selbst und muss das explizit auf dem Festplatte, das echte Festplatte jetzt, speichern lassen. Wenn man das nicht macht, wenn man ein Update von einem Container macht, löscht man dann seine gesamte Daten. Und das ist auch nicht, was man haben will. Deswegen muss man echt aufpassen hier bei Persistenz und Datenbackups und alles mit Containers. Das ist ein sehr komplexes Thema, das sehr schnell schief geht, wenn man einfach ein Tutorial aus dem Web nimmt und versucht, das schnell zu starten. Man startet das, scheint alles zu laufen, bootet seinen Computer neu und plötzlich ist die ganze Daten weg, im schlimmsten Fall. Und deswegen viel da lernen, seine ChatGPT fragen oder noch besser Hilfe reinholen. Ja.
Ja, hier noch.
Bei ChatGPT wäre ich aber vorsichtig. Wenn das mit das falschen Informationen lernt, deinem Stack Overflow zusammenfasst, dann hat man natürlich auch falsche Informationen, die man bekommt.
Das war nicht ernst gemeint, ja.
Ja, aber tatsächlich, Marc, da hast du noch eine große Sicherheitslücke angesprochen, die wir zumindest einmal wenigstens andeuten sollten bei Containerisierungslösungen. Wenn ich explizite einfache Software habe oder separate Software-Module und ich bekomme einen großflächigen entweder Wiping-Angriff oder Ransomware oder sonst was, die müssen ja alles einzeln verschlüsseln. Das heißt sozusagen, meine Betriebsfähigkeit ist langsam stückweise weg, je nachdem, wie viel Daten sie verschlüsseln. Wenn die bei einer Virtualisierungslösung auf die Stufe darüber kommen, nämlich mein Host, und die fangen an, meinen Host zu verschlüsseln, ist mit der ersten Scheibe, dem ersten Byte, dass die anfangen zu verschlüsseln von meiner virtuellen Maschine, ist meine gesamte Umgebung tot. Und das ist natürlich nochmal ein bedenkenswertes Risiko, das ich mir einkaufe, wenn ich mit Containern anfange. Der Container ist faktisch erstmal eine Software an sich. Und sobald auch nur ein Byte von dieser Software, na gut, da sind auch noch Sicherungslösungen drin, aber ich sage es mal, wenn da ein Byte von der Software defekt ist, dann ist die Software defekt. Das wollte ich nochmal mit reinwerfen, auch nochmal als Überlegung pro und contra, wobei mich das jetzt nicht abhalten würde, an eine Containerisierungslösung zu gehen. Ja, und damit würde ich schon zusammenfassen. Wir haben heute das Thema Containerisierungslösungen betrachtet aus der Sicht so von mittleren und kleinen und mittleren Unternehmen. Das ist durchaus eine sinnvolle Variante oder Alternative zu einer, ich sag mal, on-premise, ne? On-premise wäre jetzt falsch, eine lokalen Rechnerlösung ist. Weil die lokalen Rechner muss ich alle einzeln warten und in ihren Softwarebestandteilen aktuell halten. Während ich bei einer Containerisierungslösung quasi die automatischen Updates eines sonst blank installierten Rechnerbetriebssystems nutzen kann, also im Prinzip lauter Automatismen, um die ich mich als Administrator oder Administratorin nicht kümmern muss. Und obendrauf habe ich dann halt irgendwie meinen Container und in dem Container ist die Software, die ich dann nur einmalig sicher halten muss und dann auf die ganzen Hosts verteile. Und mit Containerisierungslösungen hatten wir im Prinzip drei Ebenen. Die eine Ebene ist Docker als eigenes System im Betriebssystem, das sich aber eigentlich dem Betriebssystem oder des Betriebssystems bedient. Das heißt, eigentlich leichtgewichtige Lösungen sind. Jetzt haben wir von Marc gelernt, dass Docker schon gleich seine ganze virtuelle Maschine unter Windows mitbringt, damit es unter Windows Linux starten kann und in diesem Linux dann wieder ein Docker gestartet wird und so weiter. Also vielleicht hätte man dann auch einfach mal WSL nutzen können oder Hyper-V, aber sei es drum, ist egal. Also es ist auch nicht alles so, wie es nur scheint, offensichtlich. Vorteil von Docker ist dann, dass man über Kubernetes oder Proxmox oder sonst was noch das Ganze skalieren kann. Also mehrere Container ausrollen. Ich kann Load Management machen, automatisiertes und so weiter. Das heißt, Docker ist schon eine schöne Alternative, um solche Systeme auf mehreren Rechnern auszurollen. Die nächst stärkere ist dann die virtuelle Maschine wie VMware und VirtualBox. Risiko von den Systemen ist Laufzeitbedarf und wie bei Docker auch die Konfiguration. Ich muss halt immer aufpassen, dass meine Anwendung nicht aufs Betriebssystem, aufs Host-Betriebssystem ausbrechen kann. Aber an sich habe ich dann halt ein Betriebssystem im Betriebssystem, brauche mehr Ressourcen, habe aber auch erstmal noch mehr Kapselung. Und die letzte Lösung, die wir dann auch noch angesprochen haben mit Monina zusammen, war eben die Typ 1 Virtualisierung. Das heißt, das System, das ich installiere, greift direkt auf die Prozessorfunktion zu, am Hostbetriebssystem vorbei. Und wenn ich das richtig auf Serverebene mache, auf so einem Virtualisierungsserver, brauche ich theoretisch gar kein Hostbetriebssystem mehr, sondern bringe nur noch die Container drauf, mache eine Container-Management-Software auf diesen Computer und bin dann quasi völlig virtuell unterwegs. So, das sind die drei Skalierungen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Monina, Ingo, Marc? Dann danke ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Geduld und übergebe die Bühne wieder an Monina für unseren netten, freundlichen Abspann.
Genau, das war die Sicherheitslücke zum Thema Containerisierung mit unserem Gast Marc. Ihr könnt unseren Podcast wie immer dort finden, wo ihr Podcast hört und auf unserer Webseite. Den Link zur Webseite und weiterführenden Inhalten und der Folge und auch die Shownotes findet ihr unter anderem auf unserer Sicherheitslücke-Webseite und in den sozialen Medien. Empfehlt den Podcast gerne weiter und bewertet uns dort, wo ihr uns hört, damit uns auch andere leichter finden können. Die Sicherheitslücke selber ist ein Podcast der Hamburg Open Online University und die Kapitelbilder, die immer noch fantastisch sind, kommen von Anne Vogt und die Produktion übernimmt, wie man gelegentlich auch bei unseren Kommentaren hört, Christian Friedrich. Vielen Dank dafür und auch vielen, vielen Dank, Marc, dass du als Gast dabei warst. Das war sehr spannend. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Nina Schwarz.
Ingo Timm.
Volker Skwarek und unser Gast.
Marc Hebbo. Vielen Dank.